Empathie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Empathie. Mein heutiger Gast, Jens Fischer-Rodiran. Hallo Jens.
Hallo Rüdiger, schön da zu sein.
Ja, schön, dass du gekommen bist. Du bist Musiker, viele kennen dich hier auf Apollot. Meine erste Frage an dich ist, wie bist du Musiker geworden und Lyriker?
Das sind zwei Prozesse gewesen, die sehr unterschiedlich waren, weil ich zur Lyrik erst sehr spät gefunden habe. Ich habe die Lyrik immer sehr gemocht. Ich hatte das große Glück, lange mit Konstantin Wecker zu spielen, der für mich nach wie vor einer der ganz wichtigen, großen, lebenden Lyriker ist. Aber zur Musik bin ich relativ früh gekommen, auf eine ganz banale Art und Weise. Ich hatte eine Schulband und habe gehört, dass wenn man Teil dieser Schulband ist, eben auch ein, zweimal im Jahr einen Auftritt hat. Und ich fand es irgendwie spannend, dachte, ich probiere das mal. Ich probiere das mal aus, war ich 12 oder 13. Und dann kam das, was vielen passiert ist. Du spielst ein Konzert mit der Schulband und alle Mädels, die du toll fandest, die dich nie angeschaut haben, die fanden dich auf einmal plötzlich auch toll. Und dann habe ich gemerkt, das funktioniert. Und ich glaube, dass viele so zur Musik gekommen sind, ehrlich gesagt. Ja. Also dass ich war immer so ein bisschen anders. Gerade in Bayern war es nicht so leicht. Ich kam als Hamburger nach Bayern und war der Kleinste in der Klasse, hatte die meisten Pickel. Und dann hat uns auch noch der Sportlehrer so der Größe nach aufstellen lassen. Weißt du, ich war immer der Letzte in der Reihe, kein Bayerisch gesprochen und Akne. Keine gute Kombination. Ja. Und dann spielte ich in dieser Schulband. Immer noch Akne, aber wir haben uns verkleidet mit so Gesichts- und Facepainting, also so ein bisschen wie Kiss. Und von der Seite her konnte ich auch das verstecken. Und dann auf einmal stand auch die junge Dame auf mich, die ich die ganze Zeit schon irgendwie angehimmelt habe. Und dann habe ich gemerkt, das funktioniert. Und dann irgendwann wurde natürlich der Drang, Musik zu machen, wurde immer größer. Nicht nur wegen dieser Erfahrung, aber weil ich dann einfach so total, ich habe einfach Feuer gefangen. Das war der erste Impuls. Der zweite war dann, dass ich über eine Schulkameradin, ihr Vater war Blues-Gitarrenlehrer und der hatte E-Gitarren zu Hause. Und als 6-, 7-, 8-Jähriger musste ich Akkordeon lernen und hatte mir eigentlich damals ein Schlagzeug gewünscht. Plötzlich stand dieses Akkordeon unter dem Christbaum und ich dachte nur, was ist an dem Wort Schlagzeug missverständlich? Und habe mich dann immer so durchgefaked und habe aber gemerkt, das ist überhaupt nicht meins. Wurde dann Turner, habe aktiv geturnt, Kunstturn gemacht und dann kam eben dieser Blues-Gitarrist Papa irgendwie in mein Leben und dann habe ich die erste Gitarre gesehen, die ich dann selber abgebeizt habe und dann später, nach Jahren, wieder gekauft habe. Ich habe die dann verkauft gehabt und irgendwann kam die wieder zu mir zurück. Das exakt selbe Instrument habe ich heute noch. Die ist auf dem...
Es gibt keine Zufälle.
Es gibt keine Zufälle. Und dann ging es immer weiter. Dann habe ich angefangen, mehreren Bands zu spielen, habe das Münchner Gitarreninstitut besucht. Die waren verbunden mit der Grove School of Music in Los Angeles. Dann wollte ich ein Jahr nach Los Angeles. Daraus wurden 7 Jahre LA, New York. Habe dann lange für die Blumen Group dort gearbeitet und kam zurück.
Hast du die Musik dafür gemacht, ne?
Ich habe die musikalische Leitung hier in Berlin nach wie vor, aber die Musik war schon geschrieben. Es gibt immer wieder so neue Sachen, die wir auch machen, aber der größte Teil der Musik war schon von den originalen Musikern damals geschrieben. Dann war ich lange mit Konstantin hier unterwegs und habe
Konstantin Wecker.
Konstantin Wecker war dann, als ich in Deutschland wieder war, 99 kam ich zurück, lange mit Konstantin unterwegs, habe mit ihm auch viele Kindermusicals gemacht und habe mich in seine Lyrik verliebt. Ich war nie ein großer Freund der Liedermacher. Ich kam aus einer anderen Ecke. So Pink Floyd war mein Ding und auf der anderen Seite Jazz, Bill Frisell und das war...
Ja, so. Musik machen anstelle von Texten?
Ja, oder? Total. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch gar keine Texte gemacht. Und dann irgendwann, da war ich schon lange bei der Blumen Group, gab es einen relativ tragischen Zwischenfall. Einer unserer Musiker hat sehr früh einen Gehirntumor entwickelt und ist gestorben. Und ich bin dann auf seine Beerdigung gefahren und hatte plötzlich so eine halbe Panikattacke im Zug, weil ich dachte, oh Gott, was, wenn seine Frau mich bittet, ein paar Worte zu sagen? Ich war sein Vorgesetzter mehr oder weniger im Theater und ich wollte da nicht rumstammeln. Und habe, glaube ich, eine ganz schöne Abschiedsrede geschrieben, die hieß Der Reisebegleiter. Und habe ihm eigentlich nur viel gute Energien gewünscht auf seiner nächsten Reise. Und auf dem Rückweg habe ich 3-4 Gedichte geschrieben, die kamen einfach so raus. Und ich dachte, okay, das ist so ein emotionaler Prozess gewesen, das Ganze zu verarbeiten. Und das hört aber nicht mehr auf. Ich habe einfach immer weitergeschrieben. Und irgendwann dachte ich, ich brauche jetzt mal ein ehrliches Urteil, ob die Sachen okay sind, die ich schreibe. Und habe meiner Frau auch gar nicht gesagt, dass ich schreibe. Die hat schon lange großartige Lyrik auf Deutsch und Englisch geschrieben. Und habe sowohl ihr wie Konstantin Wecker diese Sachen als unter einem Pseudonym gegeben.
Achso, das hat der und der mal. Guck dir das
genau.
mal an.
Genau. Schau mal, das ist Kuba Petrovic, das ist so ein Deutschpole, der wurde in Krakau. Ich finde ihn ganz gut. Schau doch mal, was du davon hältst. Und irgendwann sagte Konstantin zu mir, du, das ist gut, was der schreibt. Gib mir mal mehr. Und ich hatte nicht mehr. Also musste ich weiterschreiben. Und so kam eins zum anderen. Und irgendwann habe ich dann die Geschichte mal aufgedeckt und dann kam ich relativ spät zur Lyrik. Und dann dachte ich mir, wie Leonard Cohen gesagt hat, wenn du die Lyrik nur schreibst, verkauft sie sich gar nicht, du musst sie singen. Und habe daraus so einen Slam-Poetry-Abend gemacht, der hieß Wahn oder heißt immer noch Wahn und Sinn. Und da dachte ich, mach mal drei.
Ist daraus Wahn und Sinn entstanden?
Also das,
oder ja, also, vorher schon?
Nee, Wahn und Sinn war einer der Songs, die ich geschrieben hatte in der Zeit. Und daraus ist das Album dann entstanden.
Da hast du das, genau.
Genau. Und dann dachte ich mir so, ich mache das jetzt dreimal und wenn mir das gefällt, dann schauen wir mal, was daraus passiert. Hatte so zwei kleine Probeauftritte und dann einen hier im Zigzag, in diesem wunderschönen Jazzclub in Berlin. Und dann habe ich gedacht, das will ich jetzt die nächsten 10, 20 Jahre machen. Und so bin ich dabei geblieben, mein eigenes Programm auf die Bühne zu bringen.
Hat die Lyrik dich gefunden oder du die Lyrik? Hm. Also es ist ein Todesereignis, intensives emotionales Erlebnis, Vorgesetzter und so weiter, Angst, ich könnte da was sagen müssen oder so weiter. Mhm. Und dann ist das losgebrochen bei dir.
Ich glaube, die Lyrik hat mich gefunden. Konstantin hatte mal den Satz gesagt, ich schreibe meine Gedichte nicht, sondern sie schreiben sich irgendwie von selbst, oder sie kommen zu mir. Ne? Also ich kann dem was abgewinnen. Ich kann auch, interessanterweise, Musik kann ich auf Knopfdruck schreiben. Wenn mir jemand sagt, ich hatte jetzt gerade das große Freude für Ulrike Gero, eine Musik für ihren Podcast machen zu können, und sagte sich, so und so, die Richtung stelle ich mir vor, und da kommt sofort was. Ne? Ich mache seit 30 Jahren, 35 Jahren Musik. Bei der Lyrik ist es eher so, da muss irgendwas passieren von außen. Damals war es eben dieses schreckliche Todesereignis, und heute ist es alles vom Streit bis zum großen Glück, das man durch Kinder und Frau und gute Freunde erfährt. Also diese Freude, die man entwickelt, wenn man irgendwie in so einem ganz, ganz Glücksrausch ist. Oder die Trauer, wenn sowas passiert wie Todesfall oder auch ein ganz unangenehmer Streit mit einem lieben Menschen.
Oh, intensive Gefühle.
Intensive Gefühle. Es geht eigentlich, ich habe das sehr früh gemerkt, dass es bei mir auch sehr früh schon um die Endlichkeit ging. Also die Endlichkeit war immer etwas, was mich besonders...
Endlichkeit des Lebens?
Die Endlichkeit des Lebens. Und zwar, deswegen hat mich die Corona-Zeit zweimal getroffen. Einmal als Künstler, weil ich nicht mehr spielen durfte, weil ich sofort in die rechte Ecke gepackt worden bin, wenn ich für gewisse Formate Interviews gegeben habe oder dort auch Musik publiziert habe. Aber auch deswegen, weil die Endlichkeit plötzlich ein gesellschaftliches Thema wurde. Es ging darum, die Endlichkeit zu verlängern. Wir hatten ja keine Kinder oder 25-Jährigen, die bedroht waren von der Krankheit, sondern wir hatten eine unangenehme Krankheit, die für ältere Menschen noch unangenehmer sein konnte. Das kennen wir aber immer schon. Menschen ab 80, 81, 85 sterben. Meine Mutter ist letztendlich auch an einer Infektionskrankheit gestorben, aber offiziell kam sie in die Bücher, weil sie Alzheimer hatte für 16 Jahre. Aber das war nicht die Todesursache, das war nur die Grunderkrankung. So. Und auf einmal drehte sich alles darum, dass man jetzt irgendwie, dass es was Merkwürdiges ist, dass man 81, 82 stirbt. Das ist immer noch das Durchschnittssterbealter mit Corona. Und dann dachte ich, was ist hier los? Also wieso opfern wir die Freiheit der Kinder, das Heranwachsen der Kinder für Menschen, die sowieso in einem Alter sind, wo es okay ist zu sterben? Dass es da eine Verunsicherung gab am Anfang, ist nachvollziehbar. Aber auf einmal war ich wieder mit dem Thema Endlichkeit konfrontiert über eine ganz, ganz andere Ecke. Und ich konnte dann fast 7 Monate überhaupt keine Lyrik schreiben. Deswegen habe ich angefangen, Rubicon und andere Formate, dann Essays zu schreiben. Wie geht's Künstlern in dieser Zeit? Und irgendwann kam dann der erste lyrische Impuls wieder. Und das war eben, es gibt ein Leben vor dem Tod. Mhm. Also Endlichkeit ist immer schon ein großes Thema gewesen, auch wie gesagt vor Corona. Was passiert mit uns, warum bereiten wir uns auch nicht besser auf Endlichkeit vor? Ich habe gerade wieder ein wunderschönes Buch gelesen ein Begleitheft, eine Ausstellung über eine mexikanische Ausstellung, da ging es nur um Beerdigung. Was für ein buntes, wunderbares Ereignis das ist. Ne? Und bei uns versucht man den Tod so weit wie möglich von sich wegzuschieben. Und das hat mich immer schon fasziniert. Warum ist das so? Warum gehen wir als Gesellschaft so fast infantil mit dem Thema Tod um?
Oder sagen wir so, wir haben uns an die Idee des Todes gewöhnt, dass er der Exitus ist, also das absolute Ende, das Nichts, und dann kommt nichts mehr. Meine innere Einstellung ist eine andere dazu, aber ich glaube, dass das der Grund ist, warum es so viele Leute negativ fesselt. Dass sie davon so berührt sind und alles dafür tun, dass dieser Zustand niemals eintritt. Wenn sie wüssten, dass es vielleicht sogar weitergeht oder dass eine Tür aufgeht oder so, dann würden sie das vielleicht ganz anders betrachten. Und die politischen Systeme sind natürlich dankbar dafür. Wenn ich glaube, dass das nichts ist und dass ich nur einmal lebe und dann ist alles vorbei, dann tue ich auch alles dafür und entwickle natürlich gegen diesen Exitus eine wahnsinnige Angst. Und da sind wir beim Virus. Für mich ist das Virus ein politisches Geschäftsmodell.
Absolut. Absolut. Die würde ich zustimmen. Es war auch zusätzlich noch ein Gehorsamsexperiment. Ne?
Ja, alles dabei.
Also wie kann Bildern, ich läuten?
Konformität ist auch dabei, absolut. Sind wir auch gleich drin.
Genau. Ne? Also vor allem, es ist ja so interessant, die Idee, dass man sagt, sind wir bereit für die Gemeinschaft, fürs große Ganze, persönliche Abstriche zu machen, das ist eine total relevante Frage. Absolut. Ja.
Wenn es notwendig ist, glaube ich, würden wir es alle tun.
Natürlich.
Also wenn ich Tote draußen sehe,
ja,
dann gehe ich zum Arzt
oder und sage, okay, 25 bis 30-Jährige gefährdet
sind. Ja. Aber nichts davon habe ich gesehen.
Nee.
Nichts davon habe ich in meinem Umfeld kennengelernt. Nichts.
Ja.
Und deswegen war das ein bisschen für mich am Anfang sehr, sehr komisch, dass die Leute daran glauben.
Absolut.
Ja, wir waren gerade beim Exitus, beim Ende.
Ja. Ja, das war und ist ein Thema, was mich also nachhaltig beschäftigt. Und ich finde, wenn man das so angeht, wie du es gerade beschrieben hast, wenn man sich selber zugesteht, dass wir ja alle, egal wie lang man mit jemandem befreundet ist und wie schnell eine gute Freundschaft zu Ende sein kann, haben wir in den letzten 3 Jahren gemerkt. Also ich habe Leute, die melden sich seit 2 Jahren nicht bei mir. Auf nichts.
Ja.
Selbst jetzt, wo selbst ZDF und Dreisat anfangen, über Dinge zu berichten, die wir seit vielen, vielen Monaten, wenn nicht Jahren schon wissen. Mhm. Selbst da fällt es ihnen sehr, sehr schwer zu sagen, ach weißt du, ich glaube, ich lag da einfach falsch. Ich brauche gar nicht mehr. Ich brauche kein Kniefallen oder keine Entschuldigung, wo man das Gefühl hat, okay, da muss jetzt jemand sich groß erklären. Wenn jemand sagt, du, ich habe daran geglaubt, ich hatte gehofft, dass unsere Demokratie so stabil ist, dass wir an eine Berichterstattung glauben dürfen, die vielleicht in Ordnung ist, zumindest ausgeglichen ist. Was sie ja früher, vor 20, 30 Jahren vielleicht, in manchen Themen zumindest noch war. Und wenn jemand sagt, ich war da falsch informiert oder ich habe mich verschlossen, das würde mir schon reichen. Ich brauche da gar nicht mehr.
Aber ich habe einfach geglaubt, dass die recht haben.
Ja,
weil ich dachte, die sorgen sich in dem Sinne schon um uns alle.
Richtig.
Also da würde ich auch sagen, okay, lagst halt falsch, aber deine Entschuldigung reicht, ist in Ordnung.
Das würde mir total reichen und es passiert so selten. Es passiert jetzt gesellschaftlich ein bisschen mehr, weil der ein oder andere Sender wahrscheinlich merkt, wenn wir jetzt nicht in die Puschen kommen, dann war es das mit Dreisat oder dann war es, man sieht es ja auch an den Einschaltquoten, ne? Also es geht ja massiv zurück. Und ich muss da immer wieder gerade in letzter Zeit an ein Beispiel denken, wo eine befreundete Musikerkollegin meiner Frau irgendwie im Dialog geblieben ist, ganz anders gewickelt war und jetzt merkt, dass da doch ganz schön viel dran war und so in ihrer Blase war, dass die nicht mal mitbekommen hat, wie wir ausgegrenzt worden sind. Selbst das war für sie gar nicht so sichtbar.
Ja.
Die hat Kinder, die macht viel Musik, die hat einen Lehrposten, die macht wirklich viel. Also wenn ich mir überlege, wie viel Zeit ich auch jetzt aufbringe, damit mich mehr zu informieren, manche können es auch rein vielleicht auf eine gewisse Art und Weise gar nicht so leisten. Das ist keine Entschuldigung, das ist vielleicht nur eine Erklärung. Die das wirklich geschafft hat, jetzt nach fast 3 oder über 3 Jahren zu sagen, mein Gott, was da euch angetan worden ist. Ich hole jetzt langsam auf. Ich bin auch vielleicht noch nicht in allen Punkten deiner Meinung, aber unglaublich, was euch passiert ist. Du, wir sitzen da, kriegen so eine E-Mail und fangen das Heulen an.
Mhm.
Und wir das gar nicht glauben können, dass es sowas wirklich noch gibt, dass Leute sagen, hey, es tut mir leid, was euch da passiert ist. Ja? Und wie gesagt, es geht ja auch gar nicht darum, dass wir einer Meinung sind. Es geht darum, dass du verstehst, dass die Leute, die anderer Meinung waren, nicht mehr sichtbar waren. Bis heute teilweise nicht sichtbar sind. Und es ist immer leicht, sich für Demokratie dann einzusetzen, wenn der, für den du dich einsetzt, deiner Meinung ist. Aber gerade wenn er ganz konträrer Meinung ist, dann gilt es, da gilt der große Demokratietest. Und wie weit gehst du wirklich, um zu sagen, ja, ich bin für die freie Rede.
Und genau das, Jens, war für mich bis heute die größte Erschütterung. Die größte Erschütterung ist, dass die Mehrheitsdeutschen aus Hitler nichts gelernt haben.
Mhm.
Das ist für mich so das Verletzendste von allen. Da hätte ich alles für gewettet, dass das, was wir erlebt haben, nicht passiert. Wenn es passiert, wird es erkannt, eingekesselt und drauf gezeigt. So, ne?
Mhm.
Das habe ich gedacht, aber das ist überhaupt nicht passiert.
Verrückt, gell?
Und
es
das
ist wirklich verrückt.
Ja,
es
dass wir ja nichts draus, also die meisten nichts draus gelernt haben. Ich dachte immer, ähnlich wie Miroslav Matuschek, glaube ich, heißt der, der im Interview mal gesagt hat, ja, ich bin als Kind so und so groß geworden und dann habe ich das gelernt, das gelernt, das gelernt und irgendwann habe ich gemerkt, die anderen haben das alle gar nicht gelernt. Und genauso kam ich mir auch vor. Mhm. Ich habe immer gedacht, das mit Hitler und das müssen wir doch und das muss doch mehr Augen haben und mehr Sinne schärfen dafür und so. Ne? Was ich glaube, immer getan zu haben, zumindest als ich es begriffen habe, ich war 14 damals, und mich dann entwickelt habe als jemand, der natürlich versucht hat, dass das niemals wieder passiert. Yeah. So. Aber das haben nicht die meisten getan und das haben die wenigsten getan. Also die Minderheit hat es gemacht.
Ja, zumindest hat sie es nicht geäußert. Ne? Also, ja. Ob es jetzt Feigheit war oder ob sie es gespürt haben und dann doch gesagt haben, mir ist das zu heikel, das Thema, weil es zu wenig Balance gibt, auch in den Medien, wo man sagt, oh Gott, wenn ich mich jetzt hier aus dem Fenster lehne. Also ich kann es partiell sogar nachvollziehen, dass Künstler sagen, ey, das ist mir viel zu heiß, das Eisen. Also die ersten Monate zumindest, so das erste Jahr zumindest. Mittlerweile ist so, ich habe keine Geduld mehr. Ne? Also das ist jetzt schon...
Also wenn diese Künstler, ich nehme einfach mal den Sänger von Bab, den Namen weiß ich jetzt nicht. Mhm. Ich glaube von Bab, der sich ja auch negativ geäußert hat über die, in Anführungsstrichen, Querdenker. Da gehören ja nicht alle zu den Querdenkern oder so, weil die, wie auch immer, auf jeden Fall die es kritisch beäugt haben. Und jetzt kommt raus, dass diese Leute, die damals gesagt haben, passt auf, das ist alles nicht ganz koscher, da passiert was ganz anderes, dass die Recht hatten. Also Pfizer-Akten, Pfizer-Files, nur um ein Beispiel zu nennen. Es gibt jetzt heute ganz viele Beispiele dafür. Und Pfizer-Files ist erst, glaube ich, 50.000 Seiten raus. Und es kommen jede Woche sollen da neue 50.000 oder
insgesamt
wie auch immer rauskommen.
Insgesamt 300.000, glaube
ich. Insgesamt 300.000. Ja. Und das ist eine Menge, was da gelogen wurde. Und das ist ja nur Pfizer. Mal gucken, ob es Moderna-Files gibt oder Johnson & Johnson-Files. Und
Twitter-Files.
Twitter-Files gibt es auch. Großes Lockdown-Files und so weiter. Aber dass diese Leute da jetzt noch nicht hintergekommen sind und sagen, oh Gott, ich muss ein Statement machen, ich habe mich geirrt.
Also das ist
jeder
das
kann sich irren.
Ja,
und jeder absolut. Kann, aber Stärke zeigt der
den Irrtum zugibt.
Ja, Bhakti hat zum Beispiel gesagt, das fand ich sehr stark von ihm, er hat vielen Leuten das und das beigebracht und das war aber falsch. Über die Impfindustrie.
Ja, 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 ja.
Er hat die Impfindustrie als etwas erkannt, das völlig falsch läuft. Und das hat er aber den Ärzten beigebracht, weil er hat ja Ärzte ausgebildet, dass das eine richtige Sache sei. Und jetzt hat er erkannt, dass der den Leuten was falsch ist. Ich finde, das ist Stärke.
Absolut. Und ich glaube, eine weitere Stärke dieser Szene, ich nenne es jetzt mal Szene, oder der Bewegung, Bewegung ist das schönere Wort, die sagen, hier stimmt was nicht. Oder die gesagt haben, hier stimmt was nicht. Ich würde sagen, von den Leuten, die ich kennengelernt habe, ich habe auch über die Basis viele, also ich habe wirklich viele Leute kennengelernt, auch auf Demos und. Mhm. Die wenigsten würden sagen, mein Gott, habe ich dir doch gesagt. Was hast du denn so lange gebraucht? Die meisten würden, glaube ich, so reagieren, wie ich es dir gerade erzählt habe, ja, wie Alexa und ich, als wir von dieser Kollegin das gehört haben und wir haben diese E-Mail gelesen, wir hatten beide fast Tränen in den Augen. Es war wirklich, wo ist das, hey, ist das nicht schön? Und genau das haben wir ihr aber auch weitergegeben. Wir haben ihr da nicht das Gefühl gegeben, jetzt kommst du auch langsam drauf, sondern eher, wie großartig, dass du dich jetzt auf diesen Diskurs einlässt, dass es dir nicht egal ist, was uns passiert ist, dass wir 80% unserer Spielorte verloren haben, und so weiter. Und nach wie vor keine Entschuldigung dieser Orte kommt, die sagen, hey, ich hätte dich damals nicht ausladen dürfen. Oder wie letztens habe ich auf der Bardinale in der Uferfabrik gespielt und dann kam jemand von der Taz und meinte, warum der Corona-Leugner Jens Fischer-Rodrian da spielen dürfe. Ich habe in keinem meiner Interviews Corona geleugnet. Ich hatte Corona.
Ja,
ich leugne auch die Schwerkraft nicht. Also es gibt gewisse Dinge, die gibt's halt nun mal. Woher die kommen, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber Gott sei Dank hat sich damals mutig die Uferfabrik dafür entschieden, mich doch auftreten zu lassen. Und jetzt bin ich ja nun nicht annähernd so bekannt wie ein Konstantin Wecker oder Reinhard May oder andere Leute. Ne? Mhm. Und trotzdem hat man selbst da schon versucht, die Leute irgendwie zu framen und irgendwie in irgendwelche unappetitlichen Ecken zu packen, in die keiner sein möchte. Und vor allem auch so uninformiert. Dann verwende doch zumindest irgendeinen Ausdruck, wenn man sagt, der Maßnahmenkritiker, aber Corona-Leugner, das ist auch so albern gewesen irgendwann, ja. Deswegen umso mehr die Leute, die jetzt kommen und egal, ob das 2-3 Jahre gebraucht hat, die werden mit offenen Armen empfangen. Mhm. Ne? Und es ist da das Risiko, glaube ich, nicht besonders groß, jetzt zu sagen, es tut mir leid, ich habe mich getäuscht.
Ja. Es wäre an der Zeit. Gut, das ZDF und so weiter, die bringen nicht so viel, wie wir jetzt schon wissen, über das, was aufgedeckt wurde. Ja. Viele wissen, natürlich bringt ZDF nicht die was weiß ich, Pfizer-Files so knallhart, wie es Radio München gebracht hat.
Ja, ja, ja.
Das wird wohl nicht passieren. Oder vielleicht in 3 Jahren mal passieren. Aber was mit Lauterbach gerade passiert, der wird ja geläutert. Der Lauterbach läutert sich, ne, und die Gesellschaft sollte geläutert sein. Du hast einen Text geschrieben, ich glaube, das passt jetzt ganz gut rein. Du hast einen Text geschrieben für deine Kollegen, die sich mal weggeduckt haben.
Ach so, ja, das war eine ganz interessante Geschichte. Und zwar, ich bin vor kurzem zu meinem Vater gefahren, der ist von Bayern umgezogen und ist nach Pellworm gezogen, damals war er Mitte 80. Und hat nochmal ganz von vorne angefangen, weil ihm das Haus abgebrannt ist, und ist dann nach Pellworm gezogen. Und wenn man nach Pellworm fährt, öffentlich, dann muss man ja irgendwann so mit Zug und allem drum und dran, dann kommt man zur Fähre. Und dann hatte ich alle meine Bücher vergessen, dachte, ach, jetzt bin ich irgendwie auf der Fähre, irgendwas möchte ich lesen, und gehe in diese Bahnhofsbücherei und entdecke einen Kollegen, der da steht. Mhm. Und ich dachte mir so, ach toll, der steht da jetzt, super. Und dann dachte ich mir plötzlich, ist es gut, dass man da steht? Weil da stehen ja eigentlich eher die Angepassten. Und dann kam ein Text, und dann kam über diesen Text auch sehr viel Wut. Also die Wut ist immer noch da, oder der Zorn dann, wenn man sich ärgert über gewisse Dinge oder wenn man Dinge erkennt und sagt, ach, schon wieder. Eine weitere Bestätigung einer alten Theorie, die jetzt zur Wahrheit geworden ist. Und die bezieht sich jetzt gar nicht so auf diese eine Person, sondern eher auf die Leute, die vielleicht mehr wissen und trotzdem noch schweigen. Und daraus entstand der Text Balladen aus dem Bahnhofsladen.
Ist das noch ziemlich neu, ne?
Der ist ganz neu. Ich glaube, ich habe
den noch nicht in Musik gefasst.
Nein, aber er soll
nicht vertont.
Noch nicht vertont. Genau, das ist einer. Ich auf dem nächsten Album, das im September rauskommen wird, das wird heißen Alles nur geliehen. Geht's auch um Endlichkeit, um das Thema. Mhm. Und da werden 8 Songs und 3 so Slam-Texte drauf sein oder gesprochene Gedichte, und das ist wird einer von den Texten wahrscheinlich sein. Und da es gar nicht um diese eine Person jetzt speziell ging, werde ich den Namen jetzt auch gar nicht hier groß erwähnen, aber der Text heißt Balladen aus dem Bahnhofsladen. Der junge Dichter steht jetzt bei der Bahnhofspresse. Soll man sich wundern oder freuen? Da steht ja auch der Hermann Hesse. Wenn der das wüsste, wird er es bereuen. Dort findet man die Angepassten, die Braven, die kaum hinterfragen. Zumindest seit in diesen Tagen Demonstranten auf den Straßen lagen. Mit nebulösen, schönen Worten wollen sie uns schmeicheln und verzaubern, doch ihre Haltung nicht zu orten. Ist es verständlich oder zum Schaudern? Wenn Welten auseinanderbrechen, der Zeiger kurz vor 12 steht, ist auch mal Schluss mit Larifari. Da braucht es Mut und kein Gebet. Den meisten Denkern fehlt der Mumm, sich lauthals zu beschweren. Stattdessen laufen sie jetzt schweigend mit, sollen es die anderen für sie klären. Die anderen aber gibt es nicht. Man muss es selber richten. Kommt raus aus euren Löchern, jetzt. Sie wollen das Menschsein schlicht vernichten. Wenn ihr dies eine Mal verpennt, den Ernst der Lage nicht erkennt, dann seid ihr wirklich nicht zu retten, dann hängt ihr fest in euren Ketten. Nach all den Lügen über Viren folgen nun Lügen über Feinde. Die andere Seite seht ihr nicht, denn ihr hängt fest an ihrer Leine. Ihr habt geschwiegen, als euresgleichen mit Hass und Schmutz beworfen wurden. Ihr habt versucht, uns auszuweichen, wollt uns aus eurem Leben streichen. Was schert es euch? Ihr schreibt Geschichten und dreht euch um den eigenen Nabel. Die Welt könnt bald in Trümmern liegen, doch ihr seid einfach ausgestiegen. All das, was euch gegeben ist, man könnte es nutzen mit Verstand. Ziviler Ungehorsam euch ein Graus. Da geht ihr lieber Hand in Hand mit all den anderen, die laut schweigen, sich stets vor ihrem Staat verneigen. Nie war mir meine Zunft so fremd. Euch gab ich einst mein letztes Hemd. Ich hab die Zuversicht verloren und denk an euch heut voller Scham. Vielleicht seid ihr gut aufgehoben bei all dem anderen Bahnhofskram.
Sehr schön. Sehr schön. Wie lange brauchst du? Ist das eine Eingebung oder denkst du darüber nach, über jeden Vers? Oder ist das eine Eingebung und dann fließt und fließt und fließt und fließt das?
Es ist immer der erste Satz. kommt der erste Satz oder der erste Reim. Ich schreibe ja auch ganz viele Sachen nicht in Reimform, sondern die sind eher frei, wo dann plötzlich mal so zwei, drei Sätze sich reimen und dann geht es wieder ganz raus. Also klassisches Slam-Poetry eigentlich eher. Eigentlich sind es immer die ersten zwei Sätze. Und dann kommt's. Und dann ist es dann, geht's ganz schnell. Und dann dauert es aber noch mal ein paar Tage, um dann so diesen Feinschliff zu machen, wo man sagt, okay, nee, da wiederholen sich Worte oder der Gedanke ist zweimal aufgefasst, vielleicht reicht er einmal und dann kürze ich eigentlich noch mal. Also ich habe ja das, mein erstes Buch hieß ja, sich kurz fassen, ach, meine Frau weiß, wovon ich spreche. Also wenn ich dann irgendwie anfange, über irgendein Thema nachzudenken, dann geht das meistens, dauert das meistens länger. Deswegen sind meine Texte auch nicht so kurz. Außer, interessanterweise, dieser neue Text, Alles nur geliehen, das ist, glaube ich, wahrscheinlich das kürzeste Gedicht, das ich geschrieben habe. Und damit fängt auch das neue Album an. Und ansonsten sind es eigentlich eher längere Texte, die dann entweder zu einem Songtext werden oder zu so einem klassischen Slam-Poetry.
Das ist bei mir ist das ähnlich. Wenn ich für Apollut, ich schreibe ja für Apollut, Tagesdosis und so. Und mir fällt es schwer, mich kurz zu halten. Ich halte mich eigentlich immer lang. Ne? Also in den letzten, ich glaube, 2, 3 Tagesdosen ist mir das gelungen, unter 2000 Wörter oder 2100 Wörter zu bleiben. So, ne? Aber mir fällt das extrem schwer, nicht auszuschweifen oder nicht wieder in ein anderes Thema reinzukommen oder groß zu werden in dem Ganzen, was ich dann schreibe. Ne?
Wenn man die Spannung hält, ist es ja auch was sehr Schönes. Roland Rottenfußer schreibt ja auch sehr lang Texte zum Beispiel.
Ja, der schreibt gute Texte.
Der schreibt gute Texte. Ja. Und die sind, also ich bleibe da wirklich dran. Also immer, wenn ich am Anfang lese bei Rubicon, wie lang die Lesezeit ist, dann weiß ich immer, bei Roland ist es dann immer so 12 bis 18, 20 Minuten Minimum. Und das funktioniert bei ihm aber gut. Also ich denke, das Kürzen ist natürlich schon auch eine Kunst. Also das, wie gesagt, das liegt mir nicht so. Und manchmal muss ich, weil ein Song, der dann so 7, 8 Minuten dauert, das ist dann meistens zu lang. Und dann muss man es so ein bisschen auf den Punkt bringen. Und dann
kann man auf eine Platte bringen, 7 Minuten, das geht ein Stück. Aber in der Regel muss es so nicht länger als 4 Minuten.
Genau, es gibt ja so diese 3:30-Radio-Format, wo man mal sagt. Ne? Aber das finde ich gar nicht so interessant. Ich meine, wenn man sich die alten Pink Floyd oder schau mal die alten Queen-Sachen, die waren teilweise auch 6, 7 Minuten. Aber da ging es ja nicht nur um Text, sondern ging es auch um eine große musikalische Verarbeitung oder Umsetzung. Und ich finde bei Text, gerade bei Songs, wenn man mehrere Songs am Abend hat, finde ich es manchmal ganz schön, wenn man sich ein bisschen reduziert und sagt, okay, diesem Thema gebe ich jetzt 3,5 Minuten. Mhm. Der Song kann trotzdem länger sein, aber dann ist es vielleicht eher die Musik, die es begleitet, wo man auch Luft zum Atmen lässt, dass auch Gedanken so ein bisschen reflektiert werden können beim Publikum und man sie nicht zu sehr zubrettert mit zu viel Inhalten.
Nimmst du das wahr beim Publikum? Nimmst du wahr, dass du sie unterforderst oder überforderst?
Ich glaube, ich nehme das wahr und das ist was ganz Schönes, was gerade passiert, dass diese Wohnzimmerkonzerte, die wir jetzt viel geben, weil ja die anderen Spielorte weggebrochen sind, dass die natürlich eine unglaubliche Nähe zulassen. Ne? Also weil wir sitzen ganz nah beieinander. Mhm. Ich habe gerade wieder ein wunderschönes, also wunderschöne Begegnung mit dem Publikum gehabt in Bremen, in so einem großen Wohnzimmer, da stand ein Flügel, das war so leicht erhöht, also hatte richtig eine kleine Bühne, da haben sie schöne Lampen aufgebaut und das ganze Handling ist ja so viel schöner bei diesen neuen Spielorten. Du kommst, kriegst erstmal Kaffee, dann wird gekocht, dann kommen die ersten Gäste und bringen Weine mit. Also es ist wirklich schön. Es ist
familiärer, ne?
Viel familiärer. Ich mag auch die Distanz, die ein Theater bietet, weil du, es ist eine andere Performance einfach, ne? Vor allem siehst du ja in Theaterräumen oft das Publikum nicht, weil die Scheinwerfer so eingerichtet sind, dass du im Endeffekt, du weißt, da unten sind Leute, aber du siehst sie nicht.
Du bist total fixiert auf deine Rolle.
Bist total fixiert auf die Rolle. Das muss ich sowieso manchmal machen, weil ich, dadurch, dass ich sehr spät zur Lyrik gekommen bin und die auch singe und spreche, viele Texte spreche ich auswendig und sobald ich eine Reaktion sehe, egal ob die positiv oder negativ ist, bin ich abgelenkt vom Text. Das heißt, ich habe meistens die Augen zu, wenn ich spreche oder singe. Und erst in den Zwischentexten, wenn ich mit dem Publikum Kontakt aufnehme, dann nehme ich auch Blickkontakt auf. Aber sobald ich beim Gedicht bin, mache ich die Augen zu. Und das ist keine Arroganz oder das ist keine, ich will euch nicht sehen. Das ist nur so, ich vergesse sonst den Text. Es geht gar nicht anders. Ne? Und, aber ich merke das schon, um auf deine Frage zurückzukommen. Ich merke dann schon, ich stelle ja auch ganz viel um. Ich habe so ein Programm, das ist relativ festgeschrieben, aber es ist trotzdem jeden Abend total anders, weil ich merke, nee, jetzt brauche ich einen etwas leichteren Song oder jetzt mache ich was Instrumentales, improvisiere ein bisschen, dann lese ich einen Text oder ich nehme Kontakt auf, wir singen was gemeinsam. Manchmal bringe ich den Leuten einen Song von mir bei, den wir dann gemeinsam singen und lade sie alle zu dir ein, zum Beispiel ist eine von den Songs, die bieten sich total dafür an, weil es auch so eine positive Stimmung hat, die im Endeffekt möglichst dazu beitragen soll, dass Leute wieder zusammenkommen und wieder zusammenfinden.
Du hast zurzeit einen aktuellen Text, ein aktuelles Song, Auf die Knie. Nie auf die
Niemals
Knie.
Niemals auf die Knie.
Du bist verheiratet. Hast du einen Heiratsantrag gemacht? Würdest du da auf die Knie gehen?
Oh, für meine Frau würde ich jederzeit wieder auf die Knie gehen. Du wirst lachen, ich habe nicht nur einen, sondern ich habe zwei Heiratsanträge gemacht.
Ja?
Und zwar, ich habe letztes Jahr meine Frau nochmal geheiratet, ohne dass wir uns haben vorher scheiden lassen.
Wow. Ja. Wie lange seid ihr verheiratet?
Wir sind jetzt verheiratet über 20 Jahre und wir sind seit 27 Jahren zusammen. Und wir hatten, also sag mir mal so, mein erster Heiratsantrag, der ging ganz schön in die Hose. Da habe ich mich so ein bisschen um Kopf und Kragen gequatscht. Ich hatte es eigentlich ganz schön vorbereitet, habe ein Hotel gebucht, dann haben wir abends gegessen und dann hatte ich so zwei Fruchtbarkeitsringe, so Schildkröten, afrikanische Ringe, hatte ich auf den Nachttischen stehen und dann habe ich so relativ vorsichtig gesagt, ich möchte mich gerne mit dir verloben, als wir dann auf dem Hotelzimmer waren und sie war so, verloben, was genau meinst du? Und dann hatte ich so plötzlich Panik und dachte, ja, wir können auch ein ganzes Leben lang verlobt bleiben und so, ach. Also das ist nicht irgendwie so, nicht so, willst du meine Frau bleiben? Ne? Mhm. So, und dann war die Hochzeit aber sehr schön. Wir haben dann in Florenz geheiratet und da war schon die erste Tochter unterwegs. Und dann haben wir später ein Riesenfest gemacht, weil damals konnten wir nicht feiern, weil meine Frau schwanger war. Und irgendwann dachte ich mir so, ich muss diesen Heiratsantrag nochmal machen.
Damit ihr richtig feiern könnt.
Damit wir richtig feiern können und damit auch vor allem der Antrag mal anständig gestellt wird, 20 Jahre später. Und dann sind wir in letzter Zeit viel auf dem Land draußen in der Uckermark und direkt hinter unserem Haus ist eine ganz kleine Kapelle aus dem 30-jährigen Krieg, ein wunderschönes altes Gebäude. Und da habe ich mir eine Schüssel geholt und hatte so ein bisschen Champagner und Kerzen und dann habe ich sie abends da mal in die Kirche geführt und habe da auf Knien, ich glaube, es war auf Knien, habe ich den zweiten Heiratsantrag gemacht und haben wir genau an dieser Stelle haben wir dann auch unser Fest gefeiert. Und das Lustige war, dass wir eigentlich 2020 dieses Fest machen wollten. Da hatten wir natürlich auch eine Gästeliste. Ja, und dann kam diese merkwürdige C-Zeit, nenne ich sie jetzt mal. Dann konnten wir es nicht machen und wollten. Wir waren auch in so einem anderen Mindset und so. Und dann 21 war auch noch zu früh. Und dann haben wir 22 endlich diese Hochzeitsfeier dann auch durchgeführt und hatten aber eine Gästeliste, die komplett anders war wie die 22. Wir haben so viele Leute verloren. Gott sei Dank waren noch ein paar Alte dabei, aber es waren ganz, ganz viele Leute dabei, die wir in den letzten 2-3 Jahren erst kennengelernt haben. Unter anderem zum Beispiel habe ich an dem Tag oder einen Tag vor der Hochzeit kam Roland Rottenfußer aus München, mit dem ich ganz viel Kontakt hatte wegen Rubicon und hinter den Schlagzeilen, aber kennengelernt haben, wirklich in persona, haben wir uns einen Abend vor der Hochzeit. Und dann wurde es ein Dreitagesfest. Eva Schmidt war da von Radio München, Sabrina Khalil, die eben die Stimme von Radio München und ganz viel Paul Brandenburg und ganz viele Leute, die ich im Widerstand oder in dieser Dissidentenzeit kennengelernt und schätzen gelernt habe.
Was hat das mit dir gemacht, dass du so viele musikalische Freunde, vielleicht auch andere Freunde, die nichts mit deiner Musikbranche zu tun haben, dass du die verloren hast? Dass die also keinen Kontakt mehr mit dir haben, wegen Corona wahrscheinlich. Und weil du jetzt plötzlich das Ufer gewechselt hast, obwohl das Ufer nicht gewechselt wurde.
Also ich habe eher das Gefühl, dass die Leute, denen ich früher politisch getraut habe, also ich sage jetzt mal, ich bin absolut linksgrün sozialisiert, dass die das Ufer gewechselt haben. Also wenn man sich anschaut, was die Grünen gerade fabrizieren, dann würde ich sagen, das ist eine richtig große Gefahr für dieses Land. Weil sie nicht nur, weil sie das Gegenteil...
Sehen die anderen das gar nicht?
Das weiß ich. Weiß, ich bin
oder wollen Kontakt, sie es? Also ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht.
Es gab keine Diskussion. Ne?
Es gab bei manchen keine Diskussion. Ich habe dann zum Beispiel einem sehr, sehr guten Freund, mit dem ich sehr, sehr lange sehr, sehr eng befreundet bin. Ich sag mal bin, weil ich mache die Tür nicht ganz zu, aber zumindest sag mal bin mit Pause, habe ich dann irgendwann mal die Alles auf den Tisch-Aktion geschickt. Ja? Wenn Leute bei Alles dicht machen, ich fand die Alles dicht machen Aktion super, aber wenn Leute sagen, mir persönlich ist das jetzt zu sarkastisch, ich habe vielleicht jemanden verloren an Corona, so Fälle gab es ja auch, dürfen wir ja nicht vergessen. Ne? Zumindest hatten sie einen PCR-positiven Test, woran derjenige dann gestorben ist, wissen wir alle nicht, wenn es keine wirkliche Untersuchung danach gab. Aber dass jetzt jemand sagt, ich möchte nicht über Humor an dieses Thema rangehen, das könnte ich nachvollziehen. Deswegen gibt es keinen Grund, diese Leute in irgendeiner Form zu verurteilen. Ich fand die Aktion super. Aber spätestens bei Alles auf den Tisch, wo immer ein Künstler, Schauspieler, Musiker, Bildhauer, was auch immer, einen Experten mit einem Thema für 20 Minuten im Gespräch hatte. Und ich hatte einen sehr unpolarisierenden Experten. Ich hatte Jochen Kirchhoff im Interview. zauberhaft, dieser Mann.
Der ist gut.
Der ist toll. Ja. Der ist klug, der ist offen, der ist jung im Herzen, jung im Kopf geblieben, hat viel Humor. Ich mag den sehr. Das war übrigens das erste Interview, das ich mitbekomme, als ich damals diesen Raum für Gunnar Kaiser besorgt hatte. Damals haben wir das in einem Berliner Club gemacht und er war der erste Interviewgast. So habe ich ihn dann kennengelernt und schätzen gelernt und dann auch angefangen, ihn zu lesen intensiver. Und spätestens bei der Aktion hätte man doch sagen können, ja, spannend, ach, wer da alles ist, Kinderärzte, wer da alles dabei, Psychologen, Philosophen. Und dann ganz so vorsichtig da mal so ein, zwei Interviews geschickt und nicht mal sowas wie du, ich habe keine Zeit dafür, gar nichts mehr, keine Reaktion. Das macht was mit dir. Na klar, macht das was mit dir. Aber mir ist eine Sache wieder so bewusst geworden. Wir sind alle Lebensabschnittsgefährten. Selbst wenn du mit jemandem 20, 30 Jahre glücklich verheiratet bist. Irgendwann geht einer von beiden. Vielleicht beide gleichzeitig. Aber so oder so, irgendwann wird auch diese Zeit hier zumindest vorbei sein. Und egal, ich habe jetzt Leute kennengelernt in diesen letzten 3 Jahren. Die sind mir so ans Herz gewachsen. Nicht nur, weil wir gemeinsam im Widerstand sind, weil es einfach tolle Menschen sind. Ja, und auch da weiß ich nicht, sind wir jetzt die nächsten 3, 4, 5, 30 Jahre noch irgendwie eng oder, aber deswegen glaube ich, muss man den Anspruch runterschrauben und sagen, genießen die Zeit, wie jetzt, wir haben uns heute kennengelernt. Ich habe viele Sachen von dir gesehen vorher, und habe auch gerade diese letzte Sache, die du auf Apolut veröffentlicht hast, den Nachruf an Clemens Awey, den habe ich mir 2-mal angehört, weil ich den, ich fand den sehr mutig, weil ich, weil viele auch in unserer, ich nenne es ungern Blase, in unserer Bewegung, bleib mir bei dem Wort Bewegung, das trifft es, glaube ich, ganz gut, waren vor allem in dieser schweren und natürlich nach dem Schock in dieser Trauer. Vollkommen nachvollziehbar. Jürgen Flieger hat auch ein wunderbares, menschliches, hochgescheites Nachwort geschrieben, wie ich finde. Und auch auf Radio München ja erschienen. Und dann kam deins, das war so anders. Ja? Aber es war so wichtig, was du da erzählt hast, fand ich. Und ich glaube, das würden viele Leute teilen, auch denen, die ich weitergeleitet habe, dass du eben sagst, wir müssen aufpassen, dass wir diese jungen Menschen vorbereiten, auf was auf sie zukommt, wenn sie wirklich konsequent Aktivisten werden. Und trotzdem weiß ich ja nicht, was jetzt mit uns passiert. Vielleicht behalten wir Kontakt, vielleicht kommst du aufs nächste Julian Assange-Konzert. Egal, du hast mich jetzt schon einen Abschnitt bisschen mitbegleitet durch 2, 3 Texte, die mich einfach sehr berührt haben, die wichtig waren. Und wenn daraus mehr wird, wunderbar. Aber wenn nicht, bleibt mir die Zeit trotzdem. Oder die Zeit uns heute. Mhm. Ja? Und es ist gar nicht möglich, bei dieser Anzahl an Menschen, die man jetzt kennengelernt hat, jetzt mit jedem die ganze Zeit in Kontakt zu bleiben. Aber mit vielen ist es gelungen, auf eine sehr unterschiedliche Art und Weise. Mit dem einen arbeite ich zusammen, für den mache ich Musik, für den nächsten machen wir 2-mal im Jahr das Julian Assange-Konzert, da weiß ich, da ist ein sicherer Zeitpunkt, wo man sich wieder sehen kann und begegnen kann. Es sind so viele tolle Menschen in mein Leben gekommen, haben so viele Begegnungen stattgefunden, dass ich ganz ehrlich sagen muss, ich bin okay damit, dass die nicht mehr da sind, die vorher da sind. Was nicht heißen soll, dass sie mir egal sind. Was auch nicht heißen soll, dass die Tür zu ist. Überhaupt nicht. Die ist angelehnt. Ja. Und andere Türen sind ganz weit offen. Ob die offen bleiben, weiß ich auch nicht. Aber uns einfach zu begreifen, als wir sind hier alle auf einer Reise, das ist eine schöne Reise. Ich glaube fest daran, dass die nicht vorbei ist, in dem Moment, wo einer von uns geht.
Vergänglichkeit ist das vielleicht. Also Vergänglichkeit ist auch so ein Thema. Alles, nichts bleibt, wie es ist. Alles verändert sich. Und manches vergeht halt mit der Zeit. Aber es kann wiederkommen. Und das sind vielleicht auch solche Freundschaften, Bekanntschaften, geschäftliche Verbindungen, was auch immer, musikalische Verbindungen. Es kann ja gut möglich sein, dass Leute oder Menschen wieder auf dich oder auf mich, auf uns, die wir angegangen wurden in der Corona-Zeit, dass Menschen auf uns zukommen, was du am Anfang gesagt hast, mit, es muss ja nicht, vielleicht muss es auch nicht mal eine Entschuldigung sein, aber eine Einsicht. So nach dem Motto, das war ziemlich grob oder das war ziemlich seltsam und ich weiß auch nicht, warum ich so, warum ich da das nicht gesehen habe.
Ich glaube, das ist personenabhängig. Es gab Leute, die haben geschwiegen und es gab Leute, die haben gehetzt. Und das ist, bei manchen Leuten bräuchte ich eine Einsicht oder Entschuldigung. Ich glaube, es gibt manche Leute, da wäre ich okay, wenn sie sagen, du fehlst mir. Ich habe 2, 3 Jahre keinen Kontakt mit dir gehabt. Können wir uns bitte mal wieder auf einen Kaffee treffen? Ja? Mhm. Und ob man das dann gleich thematisiert oder ob jemand nur sagt, hey, sag mal, wie ist es dir ergangen in den letzten 12 Monaten? Und dann erzählt man und dann sieht man ja, ob jemand Interesse hatte anzudocken oder ob jemand sagt, ach du, können wir das Thema Corona mal beiseite lassen? Es gibt doch jetzt, ist doch jetzt vorbei. können wir über was anderes reden? Und er sagt, nee, es ist für mich eben gar nicht vorbei, weil du spielst wieder dort, wo du gespielt hast. Ich muss eine komplett neue Szene erspielen. Für mich ist es nicht vorbei. Ja? Und auch vielleicht für gute Freunde von mir ist es nicht vorbei. Oder neue Freunde ist es nicht vorbei. Und an so einem Gespräch merkt man ja, ob ein wirklich wahres Interesse an deiner Person da ist. Mhm. Deswegen glaube ich, ich möchte gar nicht sagen, so oder so muss es sein. Aber ich möchte auch nicht mehr enttäuscht sein, wenn gar nichts kommt. Und da helfen diese neuen Freundschaften gut.
Ja, ja klar, weil die alten Freundschaften, wenn man dann in die Einsamkeit verfallen wäre, das wäre ja schlimm gewesen. Die Zivilgesellschaft, sagen wir es mal so, hat versagt.
Absolut.
Total versagt. Absolut. In Deutschland nach Hitler. Ja. Wo etwas passiert ist, was ich mit den 1930er Jahren vergleiche. Mhm. Ich vergleiche es nicht mit der Hitlerzeit, sondern natürlich mit dem nicht. Anfang der 30er Jahre. Es gab auf Arte, oder es gibt auf Arte eine Dokumentation, wie in der Weimarer Republik angefangen hat, wie die Juden dort, da durften sie nicht mehr sitzen,
richtig.
Da durften sie nicht mehr hin, da mussten sie ihre Bücher abgeben oder durften sie nicht lesen oder so. So war das eher. Das war nicht wie, wie jetzt in der Kurzbarzeit.
Das ist genau das, der entscheidende Punkt in der Aufarbeitung, den du jetzt gerade ansprichst. Und wir sehen es an dem Beispiel von einer Frau, die diese Hölle damals überlebt hat, die jetzt in Nürnberger gesprochen hat, die natürlich sagt, wir dürfen oder vielleicht müssen es vergleichen und immer wieder darauf hingewiesen hat, vergleichen ist nicht gleichsetzen. Mhm. Wie übrigens auch Salomea Genin.
Wir können ja nur aus der Geschichte vergleichen.
Und es heißt ja auch nicht, dass es eins zu eins ist. Es geht ja nur darum, zu sagen, und die meisten Leute, genau wie du es gerade sagst, verbinden mit der Hitlerzeit genau die Zeit 39 bis 45. Aber nicht seine ersten Amtsjahre und vor allem die Zeit davor, die dahin geführt hat.
Genau.
Ja? Das ist die Zeit, mit der wir es vergleichen müssen, wo plötzlich alles so auf Lockstep war. Alles war im Gleichschritt. Ja. Alles wurde eingenordet. Man hat das ausgenutzt, den Umstand, dass man irgendwie vielleicht auch noch den Ersten Weltkrieg versucht hat zu verdauen, in vielerlei Hinsicht ja auch in den Nachwehen versucht hat zu verdauen. Und dann kamen eben die Leute, die gesagt haben, okay, wir können hier jetzt diesen Moment ausnutzen, um uns oder die Gesellschaft in eine gewisse Richtung zu lenken.
Vor allem eine Feindbildgesellschaft.
Ganz genau.
Und das ist der springende Punkt. Das ist
wieder passiert.
Ohne das geht es gar nicht. Ohne Feindbilder. Ja. Feindbild in der Gesellschaft, absolut, der an allem schuld ist. Ne? An unserem Erfolg, den wir doch jetzt wollen. Und da sind die Feinde, die müsst ihr und so. Und das ist ein Ablenkungsprogramm. Danach kamen die Russen.
Absolut.
Also Putin hat dann den Angriffskrieg gemacht und die Russen wurden in Deutschland zusammengehauen. Ich weiß noch, 1989 Mauer fiel und dann kamen die sogenannten Deutschrussen hier rüber und Wohnungen, genauso wie bei den Ukrainern jetzt, die wurden bevorzugt und so weiter. Dem wurde hier der rote Teppich ausgelegt in der Kohl-Ära. Und ich dachte, was passiert denn jetzt mit denen? Wie kann es sein, dass wir die willkommen heißen? Das war nämlich auch eine Willkommenskultur.
Absolut.
Die haben nur, diese Generation hat das überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber meine Generation hat das auf dem Schirm. Und ich hatte viele russische Freunde und so. Ich war über Kampfsportler. Und ich hatte viele Russen bei mir im wahnsinnig gut kämpferisch könnende Russen bei mir beim Training und so. Ich bin Meisterschaften gefahren und so weiter mit denen. Also tolle Erlebnisse mit den Familien auch gehabt und so. Und ich dachte, wie geht das jetzt?
Ist verrückt.
Und das, ne, das ist so das, was, wo ich denke.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass das genau der Punkt ist. Es ging ja nahtlos ineinander über. Du hast das eine Feindbild mit dem anderen ersetzt. Ne?
Ja.
Also es war ja wirklich so, okay, jetzt ist es nicht mehr der Ungeimpfte, jetzt ist es der böse Russe. Dann wurden plötzlich ja nicht nur Leute, die sich nicht klar von Putin distanzieren, ausgeladen, große klassische Künstler, sondern plötzlich
Dirigenten, ganz große Musiker.
Also unglaublich, wer da alles ausgeladen worden ist, ja, auf allen Ebenen. Aber nicht nur das, sondern russische Künstler wurden nicht mehr gespielt. Tschaikowski wurde aus dem Plan. Ich meine, unfassbar.
Man kann das gar nicht.
Ich glaube, dass sie sich da verzocken langfristig.
Ja, also mit Sicherheit haben
sie sich verzockt. Ich glaube, auch verzocken im Sinne von, dass selbst die Leute, die still geblieben sind, dass selbst die sagen, Moment mal, Leute, was ist denn hier gerade los? Und sich das Ganze jetzt anschauen. Ne? Also der Deutsche ist jetzt nicht dafür berühmt, dass er ganz schnell auf solche, sage ich jetzt mal, in den Widerstand geht und sagt, nee, Moment mal, jetzt aber auf die Straßen. Ne?
Ja.
Also da sind uns die Franzosen auch mit den Gelbwesten in vielerlei Hinsicht schon auch vorher um einiges voraus gewesen. Und das ist jetzt keine deutsche Tugend. Ich glaube trotzdem, dass das nicht funktionieren wird. Weil man jetzt ja auch sieht, und ich fand das ganz spannend, auch in einem anderen Beitrag von dir, beziehungsweise ich glaube, es war sogar derselbe Beitrag, wo du darüber gesprochen hast, ganz interessantes Thema, wenn man versucht, mit seinen Themen im Mainstream anzukommen.
Ach das.
Na, ganz, ganz wichtiges Thema.
Das war der Nachruf mit
Das Arbeit. War der Nachruf, wo du darauf das Thema eingegangen bist.
Mit dem Professor.
Mit dem Professor, der im Endeffekt sagt, na, ich will nicht in alternativen Medien, gar nicht, vielleicht weil er schmuddelig fand, sondern weil er sagt, na, ich möchte gleich das große Publikum, ich will gleich die große Bühne. Ich will nicht den Jazzclub, sondern ich will die Olympiahalle. Ne?
Ja, genau.
Genau, und das ist aber, das ist natürlich fatal, wenn man dann merkt, das funktioniert nicht und dann merkt, oh Gott, ich werde ja gar nicht als Wissenschaftler wahrgenommen, sondern als Aktivist. Aber als Aktivist mit den Themen, die ich anspreche, bin ich eigentlich Feindbild. Also jetzt mal erstmal auf dem Shitstorm gefasst machen. Leute darauf vorzubereiten, dass das passieren kann, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Trotzdem glaube ich, dass wir, so wie man vielleicht die Basis gebraucht hat als Übergang, um dann zu verstehen, okay, das Parteiensystem funktioniert einfach gar nicht mehr. Mhm. Ja? Braucht man vielleicht die Mainstream-Medien doch noch, um zu sagen, schau mal, jetzt kommt's auf Dreisat, jetzt kommt's auf ZDF, ja, schau dir das bitte an. Und dann ist es da und auf einmal, wie letztens, ist Markus Klöckner mit dem Buch, ne, mit dem letzten Buch, Rubicon-Buch, Möge die Republik mit dem Finger auf sie zeigen, ist in einem Dreisat, einem fairen Dreisat-Beitrag, in dem auch Kubicki zum Beispiel ist, ja, auf einmal, oh, okay, kommt's da rein, das kann ich jetzt weiterleiten. Jetzt war's dort. Jetzt kann ich auch das Buch verschenken an den, der es gelesen, weißt du? Das heißt, wir müssen sie ganz, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen nüchtern, aber wir müssen diese Mainstream- oder Altmedien oder partiell Konzernmedien, wie wir sie nennen müssen, oder wie ich sie zumindest ab und zu nenne, gerade dann, wenn man weiß, sie sind gesponsert worden von großen Konzernen, auch dafür ausnutzen, um zu sagen, wir nehmen sie als ein Mittel, um dann an die anderen Themen ranzukommen, die in anderen Medien wesentlich ausführlicher behandelt werden, wie auf Apolut oder Club der klaren Worte, Rubicon, Nachdenkseiten, ganz wichtig, ne? Und wenn du heute den Leuten erzählst, dass die Nachdenkseiten, gegründet von Albrecht Müller, einem alten SPD-Mann, ja,
unterstützt von La Fontaine, SPD, das ist ja noch ehrenhafter, wenn man das zerstören würde.
Absolut. Und jetzt dir aber vorstellst, dass denen die Gemeinnützigkeit aberkannt worden ist, unterstützt mit einem hohen Beitrag eines Bundesministeriums, die eine Propaganda gegen die Nachdenkseiten gefahren haben, wo sie dann mit wirklichen Lügengeschichten aufkamen, um dann irgendwie Nachdenkseiten in Misskredit zu bringen. Das kapieren auch Leute, die vorher vielleicht noch sehr an den Altmedien dran waren, aber doch mal von den Nachdenkseiten gehört haben und wissen, dass der Gründer der Nachdenkseiten also alles andere als ein Rechter ist oder so, ja. Und dann noch die Verbindung zu Willy Brandt, ne? Also viele, die sich die alte SPD wünschen, wünschen sich Willy Brandt zurück. Und das ist doch jemand, der mit ihm gearbeitet hat. Jetzt dieses, wie ich finde, hervorragende Interview mit La Fontaine zum Beispiel, ja. Mhm. Also da merken die Leute, glaube ich, schon nach einer Zeit, okay, man findet vielleicht über die Nachdenkseiten dann zu dem und dem. Das ist der von den Nachdenkseiten plötzlich auch bei Rubicon im Interview. Und dann kommt man auf einen anderen Artikel, ne, zu einem anderen klugen Artikel, genau, zu Rubicon. Jugendredaktion, tolle Sachen, findet dort. Aber auch die Poesienoten und von Markus Klöckner und mir die Friedensnoten, die wir initiiert haben. Lauter so Geschichten. Ich glaube, es wird nicht, wie ich noch am 29.08. dachte, ein Sprint. Ich glaube, es wird ein Marathonlauf und darauf müssen wir nur vorbereitet sein. Also, du trainierst anders für einen Marathonlauf wie für einen Sprint.
Das ist in Deutschland so. In Deutschland ist so etwas, was diese Szene angeht, ist ein Marathon. Das ist nie ein Sprint. In Frankreich ist es ein Sprint, aber in Deutschland ist das ein Marathon. Mhm. Nochmal darauf zurückzukommen, was du gesagt hast. Ich finde, wir dürfen uns die Mainstream-Medien nicht zum Feindbild erklären, also nicht zum Feind machen, sondern wir dürfen sie kritisieren, aber wir müssen uns wieder einbinden können. Wenn wir sie uns zum Feind machen, versperren wir uns selber Wege. Weil ich glaube, dass die werden auch wieder anders werden oder Teile davon werden anders werden. Wir sehen es ja jetzt bei Lauterbach. Hm. Lauterbach war in den ganzen Talkshows seit 3 Jahren ist er drin und nebenwirkungsfrei und super Sache und tolle Sache. Und jetzt auf einmal ist der Klein mit Hut. Ja,
Könnte auch natürlich das klassische Bauernopfer sein.
Ja,
ne? Und wir müssen natürlich aufpassen und das ist ganz wichtig.
Aber Fenster gehen auf. Und diese Fenster kann man mit etwas Leuchtmaterial vollstopfen.
Das ist total richtig.
Wenn man klug ist.
Vor allem hinter diesem kleinen Fenster sind ja ganz viele große Fenster, die man dann vielleicht auch irgendwann keine Berührungsängste mehr hat, für die Leute, die dann schon mal dabei waren. Und plötzlich sehen sie La Fontaine auf den Nachdenkseiten und bei Rubicon denken sie, ach, jetzt schaue ich mir mal den einen oder anderen Artikel auch an. Ach, was ist da sonst noch? Ach, dieses Buch von Klöckner, das kam doch gerade auch auf Dreisat. Auf einmal, ne? So. Ich glaube, man muss nur aufpassen, und das hast du sehr schön in diesem Beitrag eben nochmal illustriert, man muss aufpassen, dass man sich nicht abhängig macht von dem Urteil der Mainstream-Medien. Das ist wichtig. Mhm. Kommen sie in die Puschen? Wunderbar. Kommen sie nicht in die Puschen? Egal, wir haben ja ganz viel anderes.
Genau.
Das ist, glaube ich, entscheidend. Das ist ein Eintritt eine Eintrittskarte für manche Leute, die vielleicht langsam jetzt so sagen, ey, komm, schick mir mal was zu. Vielleicht fange ich dann nicht mit dem 2,5-3 Stunden Interview an, das vielleicht auch noch richtig in den Tieferstart reingeht und alles. Vielleicht ist das erst das dritte oder vierte, was ich weiterleite. Ja, ja. Ne? Und dafür ist natürlich sowas auf Dreisat oder jetzt auch auf ZDF kam noch eine Geschichte über die Pfizer-Files, dass eben jetzt rauskam, die Pfizer-Files war nicht das Thema, sondern das Thema war, dass eben dieser Knebelvertrag von Pfizer, dass sie eben nicht haften.
Genau, nicht haftbar sind, genau. Wie kann das sein, dass der und der und Lauterbach sagt, ja, das hat ja mein Vorgänger gemacht.
Ja, oder auch so Geschichten, dass Lauterbach, ich meine, es gibt ja, glaube ich, keinen, der nicht nur so viel Unfug gesprochen hat wie Lauterbach, sondern der wissentlich gelogen hat. Mhm. Also der ist ja sogar mal bei einer Maischberger-Sendung in der Sendung überführt worden, der Lüge. Und zwar nicht von dieser alten Medikamentengeschichte, sondern wo er sagt, ja, wir haben die Masken für das Vorgänger nur ganz kurz abgenommen, dann wurde das Video gezeigt und sie sagte selber, Herr Lauterbach, das stimmt nicht. Entschuldigung.
Aber genau, ihr seht da alle, das war ein Bild von der SPD nach der Wahl, wo sie sich alle aufgestellt haben für ein Gruppenbild.
Er war der Einzige mit Maske.
Genau.
Und er meinte, alle anderen hätten nur ganz kurz
die
Maske abgenommen.
Ja, und er wurde gefragt, warum haben die keine genommen?
Genau, ja, war nur ganz kurz fürs Foto. Totaler Quatsch, da haben sie Laola-Wellen und was sie alles da hatten und haben gefeiert.
Wir zeigen ihnen das jetzt mal.
Genau. Und dann wollte er auch ganz schnell, dass es nicht weitergezeigt wird, weil es wäre noch viel weitergegangen, dieses Video. Also das heißt, aber das ist ja verrückt, ne? Er kann erzählen, was er will. Irgendwie scheint er bei den Leuten so einen Bonus zu haben. Kein Mensch weiß wirklich, warum. Wahrscheinlich, weil er sehr besorgt wirkt und es ist dann so der sich um alle kümmert. Aber wenn jemand dann, also wie oft glaubst du denn jemanden, der dich immer wieder wissentlich angelogen hat? Nicht jemand, der vielleicht eine falsche Studie gelesen hat, sondern der wusste, dass er Unfug erzählt. Ja? Das ist ein Phänomen. Also das wird in der Nachbearbeitung, wird die Person Lauterbach auf alle Fälle noch sehr, sehr viele offene Münder hinterlassen.
In den, also ich war ja mal Knasttherapeut, in den Gangs von solchen Typen gibt es immer irgendeinen Intellektuellen, der das quasi in Sack und Tüten schnürt. Und wo sie sagen, okay, wenn der Intellektuelle das sagt, der weiß ja ganz viel und so weiter. Und diese Rolle hat Lauterbach gespielt für, ich, in Anführungsstrichen, das habe jetzt ich gesagt, für die minder bemittelte Masse, die sich nicht traut, ihr Gehirn tatkräftig zu benutzen, um eine Aufarbeitung zu machen. Und ich glaube, dass das der Effekt gewesen ist, weswegen Lauterbach auch so beliebt war. Ich kenne einige aus meinem familiären, wie aus meinem Bekanntenkreis, wo ich das zumindest deuten könnte, dass es so sei.
Aber das ist ja, das macht es ja nicht wirklich besser, weil wenn dann der Intellektuelle oder an den Studien klebende Wissenschaftler oder
mit Rang und Namen, Professor, Doktor.
Ja, aber ich meine, wie er spricht, was er erzählt.
Spielt keine Rolle mehr.
Es spielt keine Rolle mehr, ne? Also wenn es zumindest, ich sag jetzt mal, interessante Persönlichkeit in der Aufarbeitung ist Precht, nicht der Precht mit P. Dass Leute, ich habe zum Beispiel mal ein Buch von ihm gelesen vor 5, 6 Jahren. Ich fand das gut. Da ging es um Bildungssystem. Ich finde, er hat auch zum Beispiel einen unglaublich guten Einstieg in das Buch gehabt. Also das hat mich wirklich abgeholt. So. Fatal, wie er sich hier so, ne, von einer Seite dann wieder in die Richtung.
Die haben tolle Bücher geschrieben, tolle Statements gemacht, vielleicht tolle Vorträge, tolle Seminare, tolle Ausbildungen bieten sie an und so weiter. Und auf einmal fallen sie wie die, ja, wie soll ich sagen, wie so ein gefallener Engel.
Ja. Natürlich hat es auch viel mit Eitelkeit zu tun. Ne? Das ist jemand, der möchte natürlich, das ist jemand, der, also ich kenne ihn nicht und wahrscheinlich tue ich ihm Unrecht. Also es ist immer blöd, über Leute zu reden, die man nicht kennt. Es ist überhaupt blöd, über andere Leute zu reden. Aber
wir reden über das Phänomen.
Das Phänomen Precht. Das kann ich von der Seite her nachvollziehen. Er hat Charisma, er kann sich gut ausdrücken, so dass es auch Leute verstehen, die nicht irgendwie permanent über dem Duden hängen. Also von der Seite her, das ist für mich ein nachvollziehbarer, sage ich jetzt mal, Intellektueller oder Philosoph, wie auch immer man ihn nennen möchte, der auf eine Art und Weise spricht, auch wie ich Thilo Jung am Anfang verstehen konnte. Ganz am Anfang hatte der tolle Interviews. Da hat er einerseits jemand wie Lafontaine gehabt, der damals schon sagte, wir leben in keiner Demokratie, aber hat sich auch an die AfD-Leute rangewagt. Ne? Immer mit der Prämisse, bitte nur Vorname und bitte keine Fremdwörter, dass wir alle verstehen, wovon sie reden. Das war ein vollkommen akzeptables Format, wie ich fand. Ja? Dass man bei so Leuten noch denkt, ach Mensch, das ist so derjenige, der kann doch nicht. Also wenn der jetzt auch noch sagt, so und so ist es, da verstehe ich es noch. Ich verstehe es bei Lauterbach auf keiner Ebene. Keiner einzigen. Der fachlichen nicht, der sprachlichen nicht, der optischen nicht, Charisma auf keiner. Und deswegen finde ich das Phänomen Lauterbach, aber irgendwas muss er ja haben.
Das Phänomen Lauterbach sollte man analysieren, darüber sollte man eine Doktorarbeit schreiben, finde ich. Irgendein Sozialpsychologe muss das mal machen.
Ja, ja.
weil das Phänomen ist wirklich, ich sehe das genauso wie du. Das ist für mich, also wenn ich den kennenlernen würde und der würde so überzeugt von seinem Bullshit reden, ne? Das ist ja ein Bullshit-Produzent, wie man ihn sich gar nicht vorstellen kann, in der Position. Und das ist ein Phänomen, das muss untersucht werden, warum solche Leute plötzlich diese Macht bekommen und viele Leute auch noch klatschen dabei und die nicht merken, dass der da die ganze Zeit nur Dünnpfiff redet.
Ich glaube, eine Sache könnte sein, dass er dir das Gefühl gibt, dass du all das nicht mehr lesen musst. Diese ganze Arbeit, sich wirklich
reinzuhören. Ich mach das für dich.
Ich mach das für dich, genauso. Wenn er dann auch immer anfängt, er hat noch die Oxford- und die Harvard-Studie gelesen und er verbringt ja auch in seiner Freizeit ganz viel Zeit damit, entweder mit Maske Tischtennis zu spielen oder eine Studie zu lesen. Ja? Das ist natürlich okay, wenn der das für mich macht. Ne? Und klar, wenn du jemanden hast, den du traust, da sagst du, ich lese mich in die medizinischen Sachen jetzt mal rein. War auch bei uns zu Hause, wenn ich jetzt mal in die Familie sehe, meine Frau war immer die Medizinfrau in der Familie. Die wusste viel mehr über alles, über Krankheiten, über Homöopathie, all die Sachen wusste ich immer, okay, wenn ich irgendein Leid habe oder
meine
so,
Frau weiß
meine
Bescheid,
Frau weiß
ne?
Bescheid, brauche ich mich nicht, weil ich ihr traue.
Ja, genau.
Und er vermittelt anscheinend, dieses Ding traut mir, ich mache diesen Job für euch. Wahrscheinlich ist es sehr küchenpsychologisch jetzt gedacht, aber es ist auch nur eine Sache, die anscheinend an ihm so faszinierend ist. Ich finde aber, dass wir schon ganz schön lange über Lauterbach sprechen, dafür, dass ich hoffe, dass der gar nicht mehr lange im Amt ist. Ich hoffe aber auch, dass es eben nicht reicht, dass Lauterbach irgendwann gehen muss. Und damit ist das Problem gelöst, sondern die Aufarbeitung muss damit anfangen und darf nicht damit aufhören.
Also mich fasziniert dieses, Lauterbach fasziniert mich gar nicht, mich fasziniert wirklich der Faschismus.
Ja,
mich fasziniert, klar. Wie es sein kann, dass in diesem Land wieder ein also nicht nur einer, sondern ne, dass das passiert ist, dass das geschehen durfte, dass das geschehen konnte, durfte, sollte, musste, was auch immer. Dass wir, oder nicht, ich ja nicht und du auch nicht, aber dass sehr viele Menschen es haben geschehen lassen, das ist das, was mich eigentlich so, vielleicht bin ich da konservativ, vielleicht bin ich da viel zu brutal oder rigide. Ich denke wirklich so, das darf einem Deutschen nicht passieren.
Ich verstehe
das. Hör ich, also wirklich komisch.
Verstehe das.
Wir müssen hinterblicken, absolut. Wir müssen hinterfragen, wenn es um solche Dinge geht, wenn plötzlich die Politik sagt, wir wissen jetzt für alle, wie es läuft. Hä? Ihr wisst gar nichts.
Absolut richtig. Aber das, was du gerade beschreibst, das ging ja nahtlos jetzt weiter, was den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland angeht. Auch da würde ich sagen, rein historisch, ist Deutschland zu nichts verpflichtet, außer alles dafür zu tun, dass Leute verhandeln.
Richtig.
Panzer zu schicken
gegen
Russland.
Absolutes,
ja. Nach 23 bis 25 Millionen toten Russen. Sind wir denn lebensmüde?
Genau.
Und ja. Vor allem, wenn man sich die Geschichte anschaut, ohne da jetzt vielleicht zu sehr in Details zu gehen, aber wenn man sich anschaut, was in den letzten 20, 30 Jahren passiert ist, wie man sich immer mehr so rangepirscht hat an die russische Grenze. Und wenn man weiß und ganz klar gesagt worden ist, die Ukraine ist unsere rote Linie. Nicht in die NATO, keine amerikanische Außendependance, jetzt auch noch in der Ukraine. Wenn man dann wirklich noch von einem unprovozierten Krieg spricht, dann ist man sowas von geschichtsvergessen. Ja? Und das ist verrückt, dass uns Deutschen das wieder passiert.
Genau.
Ja? Und damit ist nochmal, und man muss es ja immer wieder sagen, damit nicht der, wenn man jetzt den einen oder anderen vielleicht ein bisschen ins Gespräch involvieren konnte, der vielleicht das erste Mal jetzt hier bei uns ist. Nein, ich würde behaupten, weder du noch ich halten diesen Krieg in irgendeiner Form für legitimierbar im Sinne
natürlich nicht.
Es ist ein illegaler
jeder Angriff. Krieg, es gibt keinen Krieg, den ich legitimiere.
Richtig, es gibt immer nur einen falschen Krieg.
Ja.
Und von der Seite her, geht auch nicht darum zu sagen, er konnte nicht anders. Es gibt ja manche Leute, die würden so weit gehen, die sagen, er konnte nicht. Man kann immer anders. Es gibt nichts, was wirklich alternativlos ist. Wenn, dann ist es der Wunsch nach Frieden, der alternativlos ist, ja? Weil man schickt ja immer die anderen, ne? Ich habe jetzt gerade in einem anderen Song, habe ich genau den Punkt verarbeitet, dass ich sage, ihr schickt mal wieder die anderen Söhne in den Krieg, eure nicht.
Mhm.
Wer ist jetzt wirklich verwundert?
Mach doch mal einen Song darüber.
Habe ich gerade. Das ist der Song, den ich für die Ulrike Gero, diese Einstiegsmusik, daraus ist ein Song entstanden. Das ist ein ganz kurzer, nur so ein 20-Sekunden-Trailer und daraus ist ein Song entstanden. Der heißt eben, wir sind gekommen, um zu bleiben. Und da geht es genau darum zu sagen, ja klar, kann man nicht in Amerika sitzen, ne, tausende Meilen entfernt und sagen, hier verballern wir jetzt das ukrainische Soldatenvolk. Deine Söhne sind da nicht dabei. Ne? Also von der Seite, dass uns das als Deutschen nicht sofort das Gefühl gibt, wir müssen alles dafür tun, dass die Leute an den Verhandlungstisch kommen. Im Gegenteil, dass Leute wie Ulrike Gero dann im ZDF mehr oder weniger geächtet werden, weil sie sich für Frieden einsetzen. Ist ja nicht die einzige, ja, Ganser, ja, genau, ja, das Gleiche. Ich war gerade auf dem Ganser-Vortrag in Hannover. Ich sehe immer wieder mal Sachen von ihm. Der Vortrag war großartig. Mhm. 3 Stunden über Krieg und Frieden zu reden. Und nicht das Gefühl zu haben, es war zu lang, sondern das Gefühl zu haben, okay, viele Sachen wusste man, wenn man sich eingelesen hat, aber wie er das aufbearbeitet, auch eben für Leute, die noch nicht so im Thema drin sind. Das ist so schön, mhm, weil er auch gar nicht, er sagt klipp und klar.
Er ist der geborene Pädagoge. Auch noch.
Ja, und das aber auch noch mit so ein Thema, mit auch ein bisschen Humor zu verbinden, dass, mhm, man also sagt, das ist ein Abend, wo wir hier nicht nur sagen, wie schlimm die Welt ist, sondern wie wir es auch besser machen können. Und deswegen, wenn ich über Ganser rede, denke ich gar nicht so an den Historiker, obwohl das, ich finde, sein Buch Imperium USA müsste irgendwann Standardwerk an den Schulen werden. Einfach um zu sehen, es gibt viele diesbezüglich, aber das ist so gut, so chronologisch aufgebaut. Mhm. Da kann man auch als jemand, der noch nie was über amerikanische Geschichte erfahren hat, sehr viel rausziehen. Aber darüber hinaus ist er für mich vor allem Friedensforscher. Das ist sein Thema. Ja. Was können wir wirklich lernen aus der Geschichte? Welche Fehler dürfen wir nicht wiederholen? Und ich finde es großartig, mit welcher Gelassenheit er auch diesen ganzen Cancellation entgegentritt und dann einfach sagt, ja, ich mache das trotzdem, oder? Und dann macht er das und macht das mit sehr viel Menschlichkeit. Schön. Schön zu sehen, dass diese Personen so unverbogen bleiben.
Jens, du musst nochmal kommen.
Ich komme gerne nochmal.
Danke für dein Kommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war eine weitere Sendung Empathie, heute mit Jens Fischer-Rohrigan.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.